Offene Immobilienfonds stehen seit einigen Jahren wieder im Fokus von Anlegern. Meines Erachtens zu Recht, und dafür gibt es mehrere Gründe. Der Gesetzgeber hat regulatorische Maßnahmen ergriffen, um Liquiditätsprobleme zu vermeiden. Immobilien erzielen eine relativ sichere, stetige Rendite. Und darüber hinaus bieten sie als Sachwert einen Inflationsschutz. Ein Punkt, der nach vielen Jahren sehr niedriger Inflation nun mit dem deutlichen Anstieg der Preise an hoher Bedeutung gewonnen hat. Was bedeutet dies für den Büroimmobilienmarkt? Inwieweit überlagert Corona die weitere Entwicklung dieses Segments? Wie sind Chancen und Risiken in den nächsten Jahren? Diese Fragen wollen wir beim Fonds im Fokus diskutieren. Herzlich willkommen dazu. Alexander Isak von UBS Real Estate und Rüdiger Selzle von Fonds Consult Research sind bei uns im Studio in München. Alexander Isak managt seit vielen Jahren mit großem Erfolg den UBS Euroinvest Immobilien. Rüdiger Selzle beobachtet und analysiert seit über 10 Jahren den Markt für offene Immobilienfonds. Herr Isak, Herr Selzle, herzlich willkommen hier in München.
Vielen Dank, Herr Schmidt.
Hallo Michael.
Ich freue mich jetzt auf einen interessanten und angeregten Austausch und darf hiermit an Sie übergeben.
Ja, Herr Isak, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Fonds im Fokus hier in unserem Münchner Studio. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, auch zum Euroinvest Immobilien, eine Frage allgemein, insbesondere zu dem Büro-Immobiliensegment. Es kam ja relativ unbeschadet durch die Pandemie bis zum heutigen Zeitpunkt. Es stellen sich trotzdem die Fragen nach den langfristigen Konsequenzen. Es gibt neue Raumkonzepte, es gibt Remote Working. Das wird doch sicher zu einer Veränderung in der Büroflächennachfrage führen. Wie wird denn diese Entwicklung bei Ihnen eingeschätzt?
Ich würde das mal als These auffassen. Ja? Also die Frage ist, ist dieser Zusammenhang so monokausal zu sehen? Wenn wir vielleicht nochmal einen Rückblick machen in die Phase 2005, 2006, viele werden sich vielleicht noch erinnern, das war eine Phase, wo wir Flächenknappheit hatten auf dem Markt. Das hat dazu geführt, dass viele Projektentwickler auf den Plan gerufen wurden und stark gebaut haben mit vielen Bauvorhaben. Dann kam die Finanzmarktkrise, ungünstig zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen. Weil dann wirklich nach der Finanzmarktkrise viele von den neuen Flächen dann auf den Markt gekommen sind. Und die sind dann auf eine geschwächte Nachfrage gestoßen, weil natürlich dann ein Wirtschaftsabschwung eingesetzt hat. Dann hatten wir eine Phase 2010, 2011, wo wir uns wirklich die Zähne ausgebissen hatten, wo nicht wenige gesagt haben, oh, das wird schwierig mit dem Büromarkt. Es ist einfach zu viel Angebot für zu wenig Nachfrage da. Die Annahme war damals, dass der Markt Jahre brauchen wird, um da wieder rauszukommen. Dann ist Folgendes passiert. Wir haben in den Jahren 13, 14 schon wieder gesehen, dass die Umsätze wieder angezogen haben auf den Vermietungsmärkten. Und ich würde sagen, spätestens im Jahr 2016, wenn nicht sogar in 2015, war es so, dass in den meisten Ländern in Europa hier wieder Höchststände bei den Umsätzen zu sehen waren auf den Vermietungsmärkten. Und dann gab es eine Phase 2018, 19, also dann kurz vor Eintreten der Pandemie, wo quasi in den meisten größeren Metropolen in Europa keine Flächen mehr verfügbar waren. Das heißt, die Annahme, die viele getroffen haben, 2010, 2011, ist so nicht eingetreten. Und jetzt muss man sich fragen, könnte die Annahme, die man heute trifft, dass Corona deutliche Auswirkungen auf den Büromarkt hat, kommt die wieder so oder ist die vielleicht doch nicht so richtig? Wir sind der Meinung, dass es andere Faktoren gibt, die den Büroflächenmarkt deutlich stärker beeinflussen werden. Aus unserer Sicht wird es so sein, dass wir mehrere Jahrzehnte von sehr viel Innovation, Technologie sehen werden. Dadurch wird auch Wachstum wieder entstehen. Es werden andere Geschäftsmodelle entstehen, andere Unternehmen. Ich sage mal eher konventionelle Unternehmen mit konventionellen Geschäftsmodellen
Aber auch
müssen sich
andere
ändern,
Arbeitswelten, weil das ist
haben,
ja der
genau.
wesentliche Unterschied. Ich meine,
Richtig,
damals hat man
richtig. Ja.
konjunkturelle Faktoren, die reinspielen. Die Finanzkrise ist klar, aber
Absolut,
heute
ja.
ist es ja wirklich so, dass sich unsere gesamte Arbeitswelt mehr oder weniger stark ändert. Das sprechen Sie damit an.
Insgesamt, definitiv. Also da kommt auch das Thema Digitalisierung mit rein. Wir glauben aber, dass diese Faktoren, die Innovation, Technologie, die wir vor uns haben, auch Thema Nachhaltigkeit, das muss ja auch viel mit Technik und Technologie begegnet werden, dieses Thema. Da wird es ein großes Beschäftigungswachstum geben und das wird deutlich die anderen Themen, die wir jetzt haben, durch die Pandemie überlagern. Das heißt, das Thema Pandemie bringt uns da eigentlich ein bisschen aus dem Fokus raus, um was es eigentlich wirklich geht, aus meiner Sicht.
Die Unternehmen, aber jetzt große Gesellschaften, große Firmen senken ja deutlich, sagen, okay, 3 Tage Homeoffice-Möglichkeit, teilweise sogar Pflicht und setzen entsprechend die Bürokapazitäten deutlich nach unten. Das heißt also weniger Nachfrage. Das spielt doch dem entgegen, der Technik.
Man muss natürlich auch, was den Gesamtmarkt angeht, muss man etwas unterscheiden. Die Technologie und die Innovationen, die wir erwarten, die werden dazu führen, dass hochqualifizierte Beschäftigung wird zunehmen. Der Anteil wird zunehmen von dieser Art der Beschäftigung. Beschäftigung, die jetzt, sage ich jetzt mal, eher administrativ ist, dieser Anteil wird stark zurückgehen. Für diese Tätigkeiten wurden gerade in den 90ern, aber auch in den Nullerjahren noch viele Gebäude gebaut. Da gab es einfach einen Flächenbedarf. Der Bedarf war da, also hat man auch das Angebot zur Verfügung gestellt. Die Flächen wurden aber häufig natürlich eher in der Peripherie, sage ich jetzt mal, gebaut, eher in Randlagen. Da gab es dann natürlich auch den Platz. Und deshalb wird es dazu führen, dass die Mietpreise, sage ich jetzt mal, von gut angebundenen Lagen oder zentralen Lagen oder Lagen mit einer guten Infrastruktur, die werden sich besser entwickeln. Wir werden da aus unserer Sicht ein Mietpreiswachstum wieder sehen. Und die Lagen, in denen eher diese administrative Tätigkeit stattfindet.
Peripherlagen.
Peripherlagen. Also da wird die Schere ein bisschen auseinandergehen. Wir werden dann eher stärker wieder so einen zweigeteilten Büromarkt sehen.
Nehmen wir mal ein gutes Beispiel München hier. Ich meine, da ist ja hoch digitalisiert dann. Wir haben Google, wir haben Apple, wir haben Microsoft, die auch hier deutlich die Kapazitäten ausbauen. Aber was sie vereint, ist ja alles in sehr zentralen Lagen dann. Also das ist das, auf der Suche nach den Kapazitäten, nach den Mitarbeiterkapazitäten, Attraktivitätsfaktor zu schaffen. Das heißt also, zentrale Lagen profitieren, Peripherlagen werden verlieren.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ja. Es ist durchaus möglich, dass natürlich auch in einer Randlage noch ein Wachstum da ist, aber auf sehr niedrigem Niveau. Ja. Und sie werden auf jeden Fall die guten Lagen, die gut angebundenen Lagen, zentrale Lagen mit einer guten Infrastruktur, die werden überproportional profitieren, definitiv. Weil Sie müssen es ja so sehen, die hochqualifizierte Beschäftigung, da sind ja auch viele junge Leute dabei, die eine gute Ausbildung haben. Für die ist es zunehmend wichtig, wo sie arbeiten. Die wollen eben nicht irgendwo in der Peripherie arbeiten. Die wollen in einer zentralen Lage arbeiten oder in einem Teilzentrum, sage ich jetzt mal, ja, wo halt sonst noch was außenrum ist. Die wollen einen gewissen Grad von Urbanität, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist denen wichtig. Und was da auch noch mit reinspielt aus meiner Sicht ist, bei dieser Art von Beschäftigung ist es eben auch wichtig, dass sie wieder stärker in Teams arbeiten. Ja, das sind aus meiner Sicht jetzt nicht Leute, die sich irgendwo jetzt daheim hinterm Küchentisch verkrümeln. Ja. Es wird bei dieser Art von Beschäftigung, bei diesen Innovationen eben auch sehr stark davon ankommen, Kreativität, Teamwork auch. Es wird auch immer stärker so sein, dass sich Spezialisten rausbilden und die müssen sich untereinander vernetzen. Und da ist es einfach erforderlich, dass man auch wieder verstärkt in Teams arbeitet. Und wenn Sie das nicht tun, davon sind wir überzeugt, werden Sie, sage ich jetzt mal, in ihrer beruflichen Entwicklung wird sie jetzt eher zurückwerfen. Die Büros werden natürlich nicht so aussehen, wie sie vor 20 Jahren aussehen, das ist klar. Also es wird natürlich andere Konzepte geben, andere Bürokonzepte für diese neue Art von Arbeit.
Also andere Nutzungsformen.
Oder Neowork. Neowork ist das Schlagwort, die wird anders aussehen, die Arbeit. Aber die Flächen werden gebraucht und die werden aus meiner Sicht stärker gebraucht in gut angebundenen zentralen Lagen.
Was bedeutet das für den Anleger? Führt das Ganze, diese Entwicklung in den zentralen Lagen zu weiter steigenden Preisen auf der Kaufpreisseite, auch zu steigenden Mieten? Oder sind wir auf so einem hohen Niveau und sagt, okay, wir sind froh, wenn wir so halten können und entsprechend Refurbishments vornehmen auf diese neuen Arbeitsformen? In welche Richtung wird das laufen?
Ja, man muss ganz klar auf die Trends setzen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Das ist das, was wir auch tun bei uns im Fonds. Sie müssen, kann man sagen, auf zwei wesentliche Dinge achten. Die Lage, ja, die wird noch wichtiger. Das muss jetzt nicht immer zwangsläufig die ganz zentrale Lage sein, aber sie muss, kann man sagen, entweder ein Cluster oder ein Hub innerhalb einer Metropole sein, der sehr gut angebunden ist, wo es Infrastruktur gibt, wo es Urbanität gibt. Das funktioniert und dann muss es natürlich gepaart sein mit einer guten Gebäudequalität. Ja, das ist auch der Anspruch. Die wollen an einem Ort arbeiten, wo sie alles zur Verfügung haben, Technik und die entsprechenden Räume.
Wie ist Ihr Portfolio, also der UBS Euroinvest Immobilien, aufgestellt im Hinblick auf diese Kriterien, also die Qualität, die zentrale Lage? Ihr habt ja über Europa verteilt die einzelnen Objekte. Wie ist es overall? Und dann können wir vielleicht noch auf einzelne Objekte noch mal eingehen. Wie ist der Stand bei Ihnen?
Vielleicht noch mal kurz zum Fonds an sich so ein bisschen, damit man das Konzept und die Strategie von dem Fonds versteht. Europa ist der Markt, in dem wir uns bewegen mit dem Fonds. Das ist unser Kernmarkt. Das heißt, grundsätzlich ist es möglich für uns, dass wir in jedem Land investieren in Europa. Aber es muss natürlich schon eine gewisse Größe haben von der Volkswirtschaft her. Dementsprechend ist auch, was die strategische Allokation anbelangt, Frankreich und Deutschland sind die wesentlichen Eckpfeiler, würde ich sagen, des Fonds. Das heißt, da haben wir strategisch die größten Allokationen. Es ist ein Core-Fonds. Das bedeutet, dass wir sehr stark eben Fokus auf die Lagequalität setzen und aber auch die Gebäudequalität, dass wir Büros haben, die eben eine hohe Wiedervermietbarkeit dementsprechend auch haben und dann eben langfristig auch funktionieren. Ein dritter Punkt vielleicht noch, zur Objektauswahl so ein bisschen kommt. Wir denken den Fonds natürlich auch von oben nach unten, muss man ja auch, aber gerade bei der Objektauswahl denken wir den Fonds eben auch sehr stark von unten nach oben. Ja, das heißt, wir gucken uns mit unseren Leuten, die wir vor Ort haben, sehr genau diesen Teilmarkt an und auch sehr genau das Objekt, wie das Objekt in diesem Teilmarkt positioniert ist. Also man könnte sagen, wir gucken uns sehr genau an, welches Geschäftsmodell im Prinzip dieses Objekt hat. Also welche Wettbewerbsvorteile hat es, Wettbewerbsvorteile oder nicht? Wie stark sind die ausgeprägt und funktionieren die langfristig? Und das muss nicht immer ähnlich sein, deshalb gibt es jetzt auch nicht so ein bestimmtes Raster, sondern jedes Objekt muss so eine eigene Geschichte haben, muss funktionieren und muss eben dann eine gewisse Dominanz haben in diesem Teilmarkt und damit auch ein bisschen die Konditionen in diesem Teilmarkt beherrschen. Und da haben wir auf der Objektauswahl sehr stark Wert gelegt und das hat bisher auch sehr gut funktioniert.
Also jedes Objekt muss eine gute Geschichte haben. Können wir gleich mal ein konkretes Beispiel nehmen. Das ist aber eher ein Objektensemble im Pléiat in Paris. Nimmt einen großen Anteil im Portfolio ein, hat aber auch von den Perspektiven her eine Besonderheit. Können Sie da etwas eingehen?
In Paris ist es so, dass dort ein großes Infrastrukturprojekt momentan läuft. Das nennt sich Grand Paris. Das hat ein Budget von 17,5 Milliarden Euro. Das Ziel von Paris ist einfach, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, was damit reinspielt, den öffentlichen Nahverkehr einfach massiv auszubauen. Es werden dort 200 Kilometer neue Metrolinien gebaut. Insgesamt sind 4 Metrolinien, die neu entstehen dort. Also ein recht großes Netz. Und das Ziel ist einfach, den Individualverkehr zu reduzieren und die 15-Minuten-Stadt umzusetzen. Das ist auch die Vision der Bürgermeisterin dort in Paris. Und es soll eben dann so sein, dass man, egal wo man sich befindet in der Stadt, innerhalb von 15 Minuten quasi leben und arbeiten kann. Sämtliche Bedarfe, die man so hat, innerhalb von einem Radius, kann man sagen, von 15 Minuten jetzt zeitlich gesehen machen kann. Und dadurch eben die Vision hat einer grünen Metropole. Und es ist so, dass wir dort schon seit längerem in Paris ein größeres Objekt haben. Das liegt etwas nördlich von dem Stadtzentrum in Paris. Mit verschiedenen Liegenschaften im Bestand, die wir dort schon haben. Und innerhalb von dem Infrastrukturprojekt werden verschiedene Bahnhöfe gebaut. Und der größte Bahnhof, der entstehen wird, ist eben direkt vor unserer Haustür. Der wird, ich denke, in 2 Jahren spätestens wird der fertiggestellt sein.
2 Jahre muss, heißt dann auch zu Olympischen Spielen.
Ja, richtig. Gut, dass Sie es sagen. Muss auch bis dahin fertiggestellt sein, weil es stehen ja auch die Olympischen Spiele vor der Tür in Paris, die 24 stattfinden werden. Die Sommerspiele sind das. Und warum ist dieser Bahnhof dort besonders wichtig in unserem Umfeld? Der ist deshalb besonders wichtig, weil das meiste, was da so passiert, direkt in dem Umfeld stattfinden wird. Also die Olympische Schwimmhalle ist direkt in der Nachbarschaft. Andere Sportstätten sind direkt dort. Auf der anderen Seite, weiter westlich, wird das Olympische Dorf entstehen. Und auch da ist es so, dass die Pariser Regierung auch dort bereits eine Nachnutzung dafür vorgesehen hat. Und gerade über diesen Teilmarkt, in dem wir uns befinden, ist eben das langfristige Ziel, dort eben so ein neues Zentrum innerhalb der Metropole von Paris zu schaffen. Eine Smart City, könnte man sagen, mit vielen Mischnutzungen auch. Das heißt, dort wird eben nicht nur alleine Büro stattfinden, nicht nur ausschließlich Wohnen, nicht nur ausschließlich Konsum, sondern man setzt da ganz klar auf eine Durchmischung vom Konzept her.
Eine Verdichtung auch jetzt des Wohnraums und eine Vermischung von Wohnraum und Gewerbe.
Ganz genau.
Das sind Dinge, die ja auch dann sich ausprägen sollten dann in einer späteren Wertsteigerung, die mir bislang, also wir sagen, war es normal jetzt mal von den Bewertungen her, auch von den Cashflows, aber das dürfte dann zu einer deutlichen Verbesserung führen dieses Ensembles.
Ja, das wird den Teilmarkt nochmal deutlich verbessern. Der Markt wird einfach sehr attraktiv sein, zum einen von der Durchmischung her, aber natürlich auch von der Infrastruktur her. Also mit diesen 4 neuen Metrolinien ist es natürlich wirklich ein sehr, sehr interessantes Wachstum, was wir da haben. Vielleicht nochmal zurückzukommen, das Thema Mischnutzungen ist uns auch ein wichtiges Thema. Also wir haben nicht nur bei Plärt, sondern auch bei anderen Objekten wirklich schon sehr lange auf dieses Thema gesetzt. Das heißt, wir haben darauf geachtet, dass in den Teilmärkten, in denen wir sind, dass es nicht ein reiner Bürosatellit ist, sage ich jetzt mal. Da muss eben auch anderes stattfinden. Das muss durchmischt sein, das ist unser Wunsch. Wohnen, Handel, Büro, Nahversorger, das muss alles in dem Teilmarkt stattfinden. Und wir gehen davon aus, und darauf setzen wir auch, dass diese Durchmischung in der Zukunft nicht mehr nur in diesem Teilmarkt stattfinden wird, sondern wir werden wahrscheinlich in der Zukunft auch stärker sehen, dass die Mischnutzungen auch in die Objekte reinkommen. Das heißt, wir sehen Objekte, die jetzt nicht mehr nur eine reine Wohnnutzung oder nicht mehr nur eine reine Büronutzung haben. Es wird so sein, dass mit den verschiedenen Konzepten, auch Digitalisierung und Vernetzung, das alles in die Objekte reinkommen wird und dort auch andere Konzepte, andere Mischnutzungen stattfinden.
Das heißt, Sie sagen es, es führt vermehrt zu Mischnutzungen, nicht richtig, mehr so diese isolierte richtig. Betrachtung, hier habe ich Büro, hier habe ich Wohnen, hier habe ich Handel, sondern ein Mix aus diesen Faktoren dann.
Ja. Und das ist auch ein Trend, den wir früh antizipieren und auf den wir auch jetzt verstärkt setzen. Das heißt, nicht mehr nur Durchmischung im Teilmarkt, sondern eben auch Durchmischung im Objekt. Und dadurch bekommen Sie auch eine noch stärkere Diversifizierung im Fonds, was Nutzungsarten angeht.
Da kommen wir gleich zum Stichwort, das hatten Sie kurz angeschnitten, über Plejat dann auch, und zwar Thema Nachhaltigkeit. Das eine ist ja, wenn es neu kaufst, kann man gut die Kriterien definieren, so okay, ich kaufe mir jetzt nur Nachhaltiges mit entsprechenden Zertifikaten, nur es gibt ja diesen Altbestand. Wie gehen Sie generell damit um? Müssen Sie möglicherweise Objekte verkaufen, weil einfach diese Nachhaltigkeitsstandards nicht umgesetzt werden können? Oder ist es eher einfacher zu sagen, okay, gut, das ist eine Frage von Jahren, bis Step by Step diese Dinge entsprechend dann eingeführt sind?
Das Portfolio, so wie es heute dasteht, ist fit für Nachhaltigkeit. Es ist auch so, dass wir bereits seit 2011 bei dem GRESB-Rating teilnehmen. GRESB ist ja das weltweit führende Institut für das Thema ESG-Performance. Das 10. Jahr in Folge haben wir da teilgenommen, haben zum 6. Mal jetzt in 2021 den 5-Star-Fonds auch als Auszeichnung erhalten.
Für das Portfolio?
Für das Portfolio, mhm. Genau. Es steckt natürlich dahinter auch immer natürlich Arbeit. Und wir legen jedes Jahr einen Maßnahmenplan fest für das Bestandsportfolio und setzen den dann um. Und das Schöne bei so einem Rating ist dann immer, dass es messbar ist. Also dass die Maßnahmen, die man umgesetzt hat, direkt auch in das Rating sich übersetzen. Mhm. Wenn ich jetzt gerade mal das Jahr 2020 zum Beispiel rausgreife, da hatten wir auch bereits die 5-Star-Auszeichnung. Und da liegt ja ein Punktesystem dahinter. Wir hatten in 2020 89 Punkte von insgesamt 100 und hatten in 2021 92 Punkte. Also konnten uns nochmal 3 Punkte steigern, 92 von insgesamt 100. Und waren mit diesem Ergebnis in der Peer Group, die der Euroinvest hat, das sind insgesamt 26 andere Fonds, auf dem 2. Platz. Und das ist super. Also da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Und das zeigt eben dann, dass wir das, was wir operativ machen, dann eben auch Früchte trägt.
Also das zeigt, die Objekte sind zukunftsfähig im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Ja. Und es müssen keine Dispositionen oder Verkäufe erfolgen, die möglicherweise Rendite mindern sind.
Nein, also das Portfolio ist aus meiner Sicht fit für das Thema Nachhaltigkeit.
Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal zum Mietauslauf. Wir hatten ja im letzten Jahr mal auch im Rahmen des Fonds im Fokus, war ja auch ein Thema, dass hier relativ kurzer Mietauslauf, das hat sich ja alles bereinigt aktuell. Und im positiven Sinne, wie sieht es denn generell mit Nachvermietungen aus? Müssen Sie verstärkten Incentives investieren, um Mieter zu gewinnen? Oder sind die im Endeffekt die Mietverträge so weit laufen und sagt, okay, momentan kein Thema?
Im 4. Quartal 2021 haben wir mehrere Bestandsmietverträge verlängert, auch langfristig verlängert, mit teilweise Laufzeiten über 6 Jahren. Und wir sehen da jetzt nicht Änderungen in der Incentive-Struktur. Also das ist alles auf einem sehr, sehr moderaten Niveau. Man kann sich da jetzt nicht irgendwie auf eine Zahl festlegen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt davon ab, was ist es für ein Gebäude, was ist es für eine Laufzeit, was ist es für ein Mieter, ist es ein Ankermieter, welches Land, da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Ich würde sagen, wenn man sich den Schnitt anguckt, gibt es momentan keine Änderungen, was das Thema Incentives angeht.
Also das heißt, wie immer die Lage entscheidet und die Qualität. Ja. Und je weiter draußen, umso mehr Probleme. Erhältst du damit?
Ja, also was wir schon sehen, ist, dass es in den Randlagen anders ist. Das Thema, was wir besprochen hatten am Anfang, eingangs, da hat es schon ein bisschen zugenommen. Da gab es schon eine leichte Veränderung, aber auch nur leicht. Und in den guten Lagen, das, was wir auch im Fokus haben bei dem Fonds, da sehen wir bisher keine Veränderung.
Die bleiben auch gefragt. Ja. Ja. Kommen wir zur abschließenden Frage, was den Anleger auch am meisten interessiert. Das ist der Renditeausblick, auch jetzt für das laufende Jahr, also für 2022, für die kommenden Jahre. Allein Ihre Ausführungen zu Pleiat müssen ja dazu führen, dass wir doch gegenüber dem Wettbewerb eine deutlich höhere Rendite sehen beim Euroinvest.
Die Rendite ist attraktiv. Ja. Die ist im Moment so um die 5%. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo liegen wir in diesem Jahr, in 22, dann würde ich sagen, 4 bis 5% ist, denke ich, realistisch.
Das ist ja signifikant höher als
ist höher, ja. Wenn man jetzt so ein bisschen ins Downside geht, vielleicht auch zwischen 3 und 4, so genau kann man es nicht sagen. Ich würde sagen, im Bereich von 4 plus minus. Wenn wir es uns eher langfristiger angucken, dann ist sogar mehr drin. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass unter anderem mit Pleiat, ja, Pleiat ist ja, das ist ja eine langfristige Geschichte. Dementsprechend langfristig sind auch die Renditen. Und wir werden eher sehen, dass sich das dann hinten raus, dass wir dann eine Erhöhung sehen und dass wir dann, ich sage jetzt mal, in einer Periode von 5 Jahren jetzt eher auch mal in den Bereich von 5 oder sogar drüber kommen können.
Mhm. Was ja auch sinnvoll ist, eine stabile Entwicklung, also nicht die Sprungeffekte durch jetzt starke Aufwertungen, sondern eher eine hohe Stabilität. Ist das entsprechend gegeben?
Das ist ja das Spannende bei diesem Pleiat-Projekt. Ich hatte es ja schon gesagt, es ist ja etwas, was jetzt bereits stattfindet. Das ist nicht ein Thema, was irgendwo in den Schubladen liegt und vielleicht mal irgendwann realisiert wird. Das findet jetzt statt. Das heißt, jetzt werden bereits die Tunnel gebohrt. Die erste Röhre, die ist, ich glaube, noch 300 Meter vom Gebäude bei uns entfernt, von dem Bahnhof. Der Bahnhof ist zur Hälfte fertig. Wie gesagt, in 2 Jahren haben wir dort einen neuen Bahnhof, in dem es 4 Metrolinien gibt. Das ist Realität. Mhm. Ja? Und der Markt wird sich dann eben aufgrund der Attraktivität langfristig positiv entwickeln und wird einfach spannend sein. Und damit können wir natürlich auch dann in unserem Fonds eine gewisse Stabilität dort darstellen, weil es ist ja langfristig, kann man sagen, programmatisch angelegt, das ganze Thema.
Also ich würde es mal vorschlagen, in 2 Jahren sehen wir uns im Pleiat, führen wir den nächsten Fonds im Fokus durch. Dann können wir natürlich auch den Olympischen Spielen dann beiwohnen. Ja, das wäre dann ein guter Mix. An dieser Stelle, Herr Isaak, herzlichen Dank für das Interview und drück Ihnen die Daumen für eine gute Rendite.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Gerne.
Danke.
Ja, Herr Isaak, jetzt bevor wir starten mit der Fragerunde, möchte ich ganz kurz noch an Sie übergeben. Sie hatten noch 2 Objekte. Es gibt ja nicht nur Pleiat im Portfolio, sondern auch logischerweise noch andere Immobilien. Es geht hier konkret um Objekte in Barcelona und Mailand. Herr Isaak, vielleicht erwähnen Sie hier nochmal die Besonderheit an diesen beiden Objekten. Bitte schön.
Ja, hallo zusammen. Ja, ich würde gerne mal kurz die Gelegenheit nutzen, weil wir jetzt ja relativ viel auch über Pleiat gesprochen haben in dem Video. Gerne auch nochmal 2 andere Objekte aus dem Portfolio vorstellen, die auch sehr spannend sind, wie ich finde. Wir haben noch beispielsweise ein anderes Objekt in Mailand, was auch in einem gemisch genutzten Gebiet liegt, in einer zentralen Lage. Sie sehen es oben rechts auch in der Karte markiert, jetzt nicht direkt mittendrin in Mailand, aber im Zentrum, noch innerhalb des inneren Rings. Und das Besondere, was wir hier dort haben, ist, dass wir uns in einem sehr dynamischen Umfeld befinden. Ja, es gibt dort die Universität Bocconi beispielsweise. Das heißt, sie haben hier ein Bildungsumfeld mit einer sehr alten, sehr angesehenen Privatuniversität, die jetzt vor 3 Jahren dort auch einen neuen Campus eröffnet hat, also dort auch weiter wächst. Und wir haben dort schon seit längerem auch ein großes Wohngebiet mit, ja, auch mit Urbanität, wo man auch ausgehen kann, wo es Restaurants gibt, wo es Leben gibt, wo es Cafés gibt. Und als 3. Besonderheit ist eben noch das Thema Kultur und auch Tourismus. Es gibt dort die Fondation Prada. Viele, denke ich, kennen das wahrscheinlich auch. Das ist ein größerer Kulturbereich, den es dort gibt. Und die Prada Foundation ist eben dort, ja, das wichtigste Museum, was es dort gibt. Ein sehr spannendes Museum. Das heißt, insgesamt befinden wir hier uns einem sehr interessanten Markt. Und die Stadt Mailand möchte auch diesen Markt jetzt in Zukunft weiter fördern, pushen. Und es gibt jetzt bereits ganz konkrete Planungen, dass jetzt hier die Anbindung, die schon gut ist, nochmal deutlich verstärkt wird. Es ist dort in Planung, dass es eine weitere zusätzliche Zugverbindung geben wird, auch markiert hier in dem Bild unten, Sie sehen es vielleicht. Und das wird auch direkt an unserem Objekt dort sein. Das ist nämlich das Centro Leoni. Sie sehen das hier in der Mitte im Prinzip von dem markierten Dreieck haben wir hier ein Objekt. Rechts ein paar Bilder auch dazu. Ja, eine sehr moderne Architektur auch, was wir dort haben, passt sehr gut in dieses Umfeld auch rein. Und dementsprechend haben wir auch dort sehr starke, innovative Mieter. Also wir haben dort beispielsweise eine große amerikanische, sehr namhafte PR-Agentur mit vielen jungen, innovativen Leuten, die dort arbeiten und die sich dort pudelwohl fühlen in diesem Umfeld. Eine weitere interessante Liegenschaft, die ich Ihnen noch zeigen möchte, ist ein Objekt in Barcelona, was wir haben. Wenn Sie mal eins weitergehen, genau. Auch hier eine interessante Lage, liegt nämlich strategisch sehr gut zwischen dem Zentrum von Barcelona und dem Flughafen von Barcelona, also sehr gut angebunden von der Infrastruktur her. Und hier haben wir auch eine interessante Mischnutzung bei diesen Objekten, die wir dort haben. Es gibt dort also nicht nur Büro, sondern auch verschiedene Nahversorger, Restaurants, Fitnessstudios. Es gibt dort beispielsweise einen Mochenmarkt, der jedes zweimal die Woche stattfindet. Und Sie sehen es in der Mitte. Wir besitzen dort insgesamt drei Objekte. Rechts habe ich Ihnen drei Bilder mitgebracht. Und das ist unglaublich attraktiv und ist deshalb schon seit langer Zeit eben, ja, die wichtigste Adresse, würde ich sagen, für große Top-Unternehmer, die wir dort haben. Die finden das sehr spannend und wir haben unten auch ein paar mitgebracht. Samsung beispielsweise ist dort seit längerem schon Mieter oder auch eine Lifestyle-Marke wie Puma oder auch Ferrero beispielsweise oder auch Luxottica, der größte Brillenhersteller der Welt und seit neuestem jetzt auch Feva. Das ist Cloud Computing, sehr innovativ aus den USA auch. Also auch hier eine sehr interessante Mischung auch aus verschiedenen Branchen, was die Mieter angeht. Und ein sehr gutes Objekt hier auch, was wir haben, fast voll vermietet. Und ja, sehr interessant. Und die zwei Objekte wollte ich Ihnen noch vorab mitbringen und zeigen, bevor wir dann in die Fragerunde gehen.
Wunderbar, danke Isaac. Die Frage meinerseits, welchen prozentualen Anteil übernehmen diese zwei Objekte jetzt im Portfolio?
Jetzt das Centro Leone und das Barcelona?
Ja.
Ja, das sind jeweils so um die 10, zwischen 10 und 15 Prozent.
Okay, jeweils. Also doch auch schon einen nennenswerten Anteil. Das heißt, wenn wir es hier mit Blair zusammen, da sind wir schon bei 40, 45 Prozent circa, was ja doch sehr aussichtsreiche auch Objekte darstellt mit auch entsprechendem Potenzial. Mhm. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir starten jetzt mal so in die Fragerunde. Wir haben jetzt aus München eine Frage erhalten, ob man denn derzeit überhaupt noch gute Objekte findet. Das eine ist ja der Bestand, wo Sie ja relativ zufrieden sind oder sehr zufrieden sind, aber eben neue Objekte zu erwerben, ist ja doch relativ teuer und hochpreisig aktuell.
Ja, das stimmt. Also die Nachfrage nach guten Objekten, die ist weiterhin sehr hoch. Wir suchen aber natürlich auch weiterhin Objekte, haben momentan auch hier den deutschen Markt als Priorität, weil Deutschland ist strategisch eine wichtige Allokation, die wir in dem Fonds haben, die wir auch wieder aufbauen wollen. Wir haben dort vor 2, 3 Jahren etwas abverkauft, auch mal an dem B-Standort, wo wir gesagt haben, da wollen wir auch mal den Zyklus nutzen. Suchen also in Deutschland aktiv. Und ja, also man muss schon ein bisschen eher nach links und rechts gucken, sage ich jetzt mal, eher ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Aber man findet schon Objekte, man muss länger suchen und braucht natürlich auch das Netzwerk. Das haben wir aber. Wir sind auch in Deutschland und auch in Gesamteuropa da gut vernetzt. Und es kommen Objekte rein, die wir auch prüfen. Wir haben aktuell auch jetzt in Deutschland ein Objekt im Moment in der Prüfung in Berlin aktuell. Und wir würden uns gerne mindestens ein Objekt in Deutschland dieses Jahr gerne sichern, am liebsten sogar zwei. Das soll das Ziel sein. Und ja.
Okay, danke schön. Eine weitere Frage bezieht sich jetzt wieder auf Pleiad. Wie hoch ist denn hier diese Gewichtung? Wir hatten es ja ganz kurz schon mal angesprochen. Ich glaube, so 30%, sage ich jetzt schon mal voraus.
Ja.
Sind die, vor allem die Frage, sind die positiven Perspektiven nicht schon in der Bewertung der Objekte enthalten?
Ja, also das Pleiad ist ja schon seit längerem im Portfolio, hat auch jetzt bewusst eine höhere Gewichtung im Portfolio, weil wir dort einfach sehr große Chancen natürlich auch sehen. Die Gewichtung wird natürlich aber auch durch Ankäufe beispielsweise wieder etwas ausbalanciert, sage ich jetzt mal. Und was die Perspektiven angeht, die sind aus unserer Sicht ausgezeichnet. Ja, also wir sehen jetzt natürlich schon, dass der Teilmarkt dort und das Projekt Grand Paris natürlich jetzt schon auch insgesamt bei Investoren stark in den Fokus kommt. Das heißt, es gibt dort natürlich Nachfrage, viele interessierte Käufer natürlich auch, aber es gibt doch, sagen wir mal so, es gibt mehr interessierte Käufer als Verkäufer, weil die Verkäufer im Moment eigentlich noch nicht bereit sind, hier auch mal über eine Exit-Strategie nachzudenken. Weil der Markt natürlich noch eine sehr große Entwicklung vor sich hat. Ja. Olympia haben wir ja gesagt, 24, das ist, denke ich, so natürlich das wichtigste Event, was, glaube ich, diesen Markt dann auch wirklich richtig nochmal pushen wird und wo natürlich auch die gesamte Infrastruktur dann fertiggestellt ist zu diesem Zeitpunkt. Und wann das richtige Timing ist, kann man natürlich nicht sagen. Also ich rechne dann schon auch mal noch eine deutliche Steigerung der Nachfrage kurz im Vorfeld der Olympiade. Und ich denke dann so ab den Jahren 24 fortfolgende wird dort die Nachfrage nochmal stark zunehmen. Der Markt wird nochmal stärker in den Fokus kommen. Und um die Frage jetzt nochmal konkreter zu beantworten, weil die geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist man nicht schon zu spät dran, da einzusteigen? Nein, ist man nicht. Also wenn Sie jetzt Anleger sind, dann ist jetzt noch der richtige Zeitpunkt, definitiv. Man sollte aber auch nicht zu lange warten, sonst verpasst man dieses Fenster irgendwann. Jetzt definitiv steigt man noch nicht zu einem hohen Preis ein. Das ist aus meiner Sicht attraktiv, dieses Preisniveau dort. Also jetzt einsteigen ist der richtige Zeitpunkt. Später eher dann nicht mehr. Also zu lange sollte man nicht warten. Gerade so ab 24, denke ich, wird der Markt sich sehr stark entwickeln und dann wird man da auch ein ganz anderes Preisniveau sehen.
Okay, danke schön. Eine Frage kommt jetzt zu den Liquidität. Wie werden die Cash-Bestände angelegt?
Ja, also bei den Cash-Beständen sind wir ganz konservativ. Da machen wir nur Overnights und Festgelder. Alles andere machen wir nicht.
Okay, gut. Kurze Frage, kurze Antwort. jetzt zu den konkreten Akquisitionen habe ich noch eine Frage. Sind derzeit Akquisitionen geplant? Sie hatten es ja schon ganz kurz auch beantwortet. Ist es Deutschland, das europäische Ausland? Ist das jetzt auch nochmal so auf der Akquisitionsliste oder konzentrieren Sie sich wirklich auf Deutschland? Schiebe ich jetzt noch nach.
Also Deutschland ist schon natürlich der Fokus, weil wir dort wieder Allokationen aufbauen wollen. Aber natürlich kommen auch aus anderen Ländern Objekte rein. Ja, wir haben ja in Europa eine Plattform. Das heißt, es sitzen in den wichtigsten Märkten, egal ob es jetzt Paris oder Madrid oder eben Mailand oder London. Wir haben dort überall Leute sitzen, die laufen im Prinzip zu mir kommen und interessante Objekte bringen. Die gucken wir uns auch alle an. Und wenn da was Interessantes dabei ist, dann ist es durchaus auch möglich, dass wir auch woanders natürlich zuerst kaufen. Also die Gebäudequalität spielt natürlich immer eine wichtige Rolle und wenn uns das überzeugt dann am Ende, dann kann es durchaus sein, dass wir ein anderes Land vorziehen, durchaus möglich, aber Priorität ist trotzdem Deutschland. Das haben wir natürlich schon sehr stark im Fokus aktuell.
Okay, wunderbar. Ja, Herr Isaac, dann darf ich mich recht herzlich bedanken, jetzt auch für die Fragen respektive Antworten bei den Teilnehmern recht herzlich auch für die gestellten Fragen und an dieser Stelle darf ich übergeben an die Gabi Kick. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank an euch beide auch. Vielen Dank. Ich denke, das war sehr informativ. Wie gesagt, auch nochmal der Hinweis an alle Teilnehmer oder die später eingestiegen sind. Sie finden alles auf fundresearch.de, im Partnercenter der UBS Video Podcast, denke ich, ab heute Nachmittag, Interview, Fondsporträt und ganz wichtig natürlich auch die Kontaktdaten. So, zu guter Letzt, morgen um 11 Uhr schließen wir unsere aktuelle Fonds im Fokus-Reihe ab, und zwar mit der Comchest. Da ist im Gespräch Emil Wolter mit Jan Richter, auch von Fonds Consult. Und im Webinar steht Ihnen dann Wolfgang Fickus, der Produktspezialist, Rede und Antwort. Moderator wird da morgen Michael Schmidt sein. Das Thema: Schwellenländer neu gedacht, ohne China. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, dann können Sie das gerne noch nachholen. Es lohnt sich sicher. Dann auch von meiner Seite herzlichen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank auch an Max von der Technik für die interessanten Fragen, für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis morgen. Tschüss.